Moin Leute, herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind bei Folge 46 angekommen und für diese Ausgabe habe ich mir gedacht, lade ich mir mal jemanden ein, der etwas zum Thema Storytelling, das wir ja auch schon häufiger hatten, irgendwie mal touchiert in der einen oder anderen Form. Man erinnert sich vielleicht an die Folgen mit Pola Weiß oder Astrid Kamke, aber auch sonst in unserem Podcast immer wieder thematisiert haben, Storytelling und allgemein dann in diesem Kontext Journalismus. Der Hintergrund da ist, dass wir auch im letzten Jahr ein Event, ein virtuelles Event zum Thema Potenziale von Virtual Reality, 360-Grad-Film und Journalismus hatten. Und da habe ich Susanne Höp kennengelernt von Into VR und Video. Glücklicherweise hat sich Susanne heute die Zeit genommen, sich in das virtuelle Studio, so nenne ich diesen liebevollen Zencaster Room jetzt mal, dazuzuschalten und mit mir über ja, VR, Journalismus, Storytelling und alles andere, was uns in diesem Kontext noch in den Sinn kommt, zu quatschen. Moin Susanne, herzlich willkommen.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, immer gern. Du hast mich schwer beeindruckt auf der Bühne. Nein, das war ja auch mit technischen Sperenzien, die wir dort mitunter zu lösen hatten. Du bist ja einmal von der Bühne verschwunden. So spontan wieder aufnehmen, das Gespräch, das hat, ich fand, es hat trotz allem viel Spaß gemacht. Wie war da dein Eindruck tatsächlich? Also hattest du auch Spaß?
Ja, total, weil es ja dadurch, dass es bei Allspace war, war das im Prinzip so die einzige virtuelle oder die einzige Veranstaltung des Jahres, wo man mal Leute in größerer Zahl getroffen hat. Also so im Rahmen von Pandemie war das, glaube ich, so das, was irgendwie in einem Event oder einer Messe, wo man Leute trifft und sich mit denen unterhalten kann, am nächsten kommt. Also schon irgendwie auch näher als jetzt irgendwie so das normale Zoom-Meeting oder so, also die normale Videokonferenz, obwohl ja anders, also in einer Videokonferenz kannst du ja besser die Mimik eigentlich beurteilen, weil du da nur den Avatar hast, aber trotzdem durch das Gestikulieren und so und den Raum, den du hast, auch wenn es ein virtueller Raum ist, hat es einfach ein ganz anderes Feeling, was natürlich auch total unser Thema ist.
Ja, ich fürchte, du musst dann einfach viel häufiger noch zu unseren Events kommen. Unser letztes Event zum Thema Sport war auch toll, weil ich natürlich ein super Sportprofi bin. Nee, da haben wir uns dann auch entsprechende Gäste eingeladen. Aber ich bin dann natürlich, oder wir sind da ganz bei dir. Ne? Das ist einfach das schönste Erlebnis, was man da auf der Ebene gerade haben kann. Auch wenn bestimmte Dimensionen, ne? Gestik, ganz genaue Mimik einfach ja doch limitiert sind. Der Raum ist schon schön, ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Leider war es jetzt zum Beispiel am Mittwoch, letzte Woche war das ein bisschen schlechter besucht. Man merkt aber auch so eine gewisse, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir da ähnlich, so eine gewisse digitale Müdigkeit, was so virtuelle Events allgemein angeht. So diese permanente Verfügbarkeit, ich kann jederzeit an jeden Ort gehen, weiß ich nicht. Also ich merke das auch an mir selbst, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir da ähnlich, dass ich selber mir zu oft angucke, wow, da passiert das und das, das ist ein tolles Speaker, vielleicht gehe ich da mal hin, höre mir das an und am Ende denke ich so, es war ein anstrengender Tag, mache ich doch lieber Netflix an, ne? Weil der Weg vom Schreibtisch zur Couch ist relativ kurz. Geht es dir da ähnlich?
Würde ich so jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie speziell mit der Pandemie zusammenhängen würde oder so, dass es irgendwie zu viel ist. Ich glaube, das ist mehr sowas, was man einfach ganz generell hat, so okay, langer Arbeitstag, hole ich mir jetzt nochmal irgendwie was, was mich intellektuell fordert oder mache ich lieber das, was einfach ist? Dann ist die Couch doch sehr verlockend. Das ist jetzt aber für mich, glaube ich, würde ich jetzt nicht zwingend irgendwie in einem Zusammenhang sehen mit digitaler Müdigkeit an und für sich.
Ja, ist ganz spannend. Also, weil für mich ist das, wir hatten ja im Vorgespräch jetzt gerade auch so ein bisschen drüber gequatscht, ne? Dieses ist alles so ein bisschen breiig irgendwie in der Wahrnehmung. Also ich spreche jetzt einfach nur sehr anekdotisch, nur sehr subjektiv über mich. Ich sitze halt den ganzen Tag vorm Computer und das mache ich in meiner Freizeit abends bei bestimmten Dingen. Pen and Paper hatten wir gerade auch drüber geschnackt, aber eben auch beruflich, hochgradig professionell und deswegen, also ich bin persönlich, ne, um jetzt da abzuschließen, immer ganz froh, wenn das dann vorbei ist. So irgendwie so, okay, jetzt kann ich mich vor einen anderen Bildschirm setzen. Na gut, das ist dann auch ein bisschen ironisch, aber das ist so aktuell meine Realität, leider. Ich gehe jetzt auch spazieren, aber das ist ein anderes Thema. Bevor wir jetzt weiter in diese Richtung abdriften und über generelle digitale Müdigkeit oder nicht reden, sollten wir einfach nochmal dazu übergehen, dass wir oder du dich unseren Hörern noch einmal vorstellst. Wer bist du, Susanne? Also ich hatte schon ein bisschen angeteasert. Und was machst du so im echten Leben da draußen, wenn du nicht vor einem Podcast-Mikrofon sitzt?
Susanne Höp, manche kennen mich auch noch unter dem Namen Susanne Wickel, weil ich da viel publiziert habe. Ich bin von Haus aus Journalistin, habe an der Deutschen Journalistenschule in München gelernt und habe danach angefangen, erstmal als freie Journalistin zu arbeiten, viel auch für Welt schon als freie gearbeitet und bin dann dadurch in das Videoteam der Welt gerutscht. Das war so 2014, 2015. Und damals war das so ein alter grauer Vorzeit, dass wir uns eben viel mit so innovativen Storytelling im Videobereich beschäftigt haben. Also auch mit Live-Videos. Facebook Live war da gerade, kam da gerade erst auf. Und ja, was ist auch eine innovative Form, wie man irgendwie Geschichten erzählen kann. Halt 360 Grad war damals auch ein Thema, was eben aufgekommen ist. Und Chef noch bei Welt, Martin Heller, hat so gesagt, ja, Susanne, hast du Bock, dich darum mal zu kümmern, dir das anzuschauen? Ist, ja, auf jeden Fall. Und habe eben geguckt, wie man eben im Journalismus Geschichten mit Virtual Reality und 360 Grad erzählen kann. Und tatsächlich war dann relativ schnell so, okay, VR im Journalismus ist schon eine etwas schwierigere Sache, weil man dafür dann eben erstmal Coding Skills braucht und so weiter. Und für 360 Grad Video oder VR-Film brauchst du halt einfach eine Kamera und ein bisschen Recording Skills, die man aber als Videojournalist sowieso hat. Und deswegen haben wir das damals dann eben ausprobiert und haben sehr schnell gemerkt, da kann man viel mitmachen mit diesem Medium. Man kann da schon spannende, emotionale Geschichten erzählen und haben deshalb, also Martin, eine andere Kollegin von Welt, die Christiane und ich, haben wir dann eben Into VR damals noch gegründet. Das war 2016 und im vergangenen Jahr haben wir uns umbenannt in Into VR und Video, weil wir nicht nur VR machen und nicht nur Journalismus. Also wir produzieren zum Beispiel auch für die Welt, für die Funke Mediengruppe. Wir haben sehr viel für Blick zum Beispiel auch gearbeitet aus der Schweiz, aber auch für Institutionen, also oder Organisationen, beispielsweise für Brot für die Welt. Eben auch im Bereich Video, klassisches Video, jetzt so mit Fixed Frame, wie man das nennen will, also nicht 360 Grad und virtuell. 2016 gegründet und 5 Jahre später gibt es uns immer noch, wir sind größer geworden, yay. Ich glaube damals so, als wir angefangen haben, wirklich so einen klassischen Startup-Feeling ohne Büro, mal bei dem einen im Wohnzimmer, mal beim anderen und mit Technikübergabe irgendwo auf der Straße.
Das klingt sehr shady jetzt.
Ja, das waren so die allerersten Anfänge halt so und das hat sehr schnell mehr draus geworden, worüber wir uns sehr freuen, dass es halt so erfolgreich war und ist.
Man sieht dann, also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass gerade auch über diese verschiedenen Hype-Zyklen, die das Thema VR, auch 360-Grad-Film, dann mitgefangen, so erlebt, ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Firma A jetzt noch existiert und B auch gewachsen ist. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr noch dabei seid. Du hattest gerade ja schon erwähnt, wie das für dich war. So, also wie Martin dann gesagt hat, ja, hast du Lust, dich darum zu kümmern? Weißt du noch, wie deine erste reale Berührung, vielleicht warst du sogar davor, das ist ja mal ein bisschen was anderes, ne, den Job dann, die Technik zum Job zu machen oder diese Technologie zu implementieren. Weißt du noch, wie du das allererste Mal eine VR-Brille aufhattest? Und wenn ja, was hast du gesehen?
Also tatsächlich erinnere ich mich gar nicht so sehr an mein erstes Mal, sondern an Martins erstes Mal. Martin ist ein Mensch, der sehr begeisterungsfähig ist und es ist einfach großartig, wie er ausrasten kann über Content, der ihm Spaß macht. Ich bin einfach nur mit einem Gestell aus 6 GoPros die Straße lang gegangen vor der Redaktion und habe das aufgenommen und habe das dann zusammengesetzt und habe daraus ein Video gemacht. Und er war einfach mega begeistert, er hat sich einfach wahnsinnig gefreut. Und tatsächlich kann ich mich daran besser erinnern, eigentlich als an das Feedback, was ich selber hatte, als ich dieses Video gesehen habe, weil es einfach ja, toll ist, wie, welche Begeisterung das ausgelöst hat. Das ist jetzt natürlich eine relativ simple Situation gewesen, aber tatsächlich ist das ja eigentlich das, was dieses Medium ausmacht, dass man diese Emotionalität, die dieses Medium auf eine Art und Weise mit sich bringt, für die Leute, die sich darauf einlassen. Also wenn man sich eben auf diese Situation drauf einlässt, dann kann das wirklich ganz großartige Reaktionen hervorrufen.
Hattet ihr dann, ihr habt dann angefangen zu produzieren? In welchem Kontext ist das passiert? Also ihr hattet dann einfach, ja, ihr habt gegründet, hattet ihr da schon direkt erste Kunden an der Angel so gesprochen? Oder musstet ihr viel Überzeugungsarbeit auch noch für die Thematik leisten? Also das kenne ich persönlich, dass ja, man viele, sagen wir mal, Berührungsängste gerade in Deutschland vielleicht auch abbauen muss, was Technologie, gerade solche abstrakte Technologie angeht. Wie war das bei euch? Also lief das einfach so an und dann war alles gut, ja, weiß ich nicht, Candy Cotton Land, oder war es harte Arbeit, dann erstmal das Feld zu bestellen, um in furchtbaren Metaphern zu bleiben?
Also wir hatten halt den Vorteil, dass wir einerseits schon ein bisschen was ausprobieren konnten und schon Fehler machen konnten, und danach dann quasi, als wir schon so erste Erfahrungen damit gesammelt haben, haben wir eben gegründet und haben eben auch Kontakte einfach schon in die Medienszene gehabt. Und wir haben im April 2016 gegründet. Da war das tatsächlich ein großes Hype-Thema. Das hat eigentlich jeder mal ausprobieren wollen. Und dementsprechend haben wir über unsere Kontakte sehr schnell eben die Möglichkeit gehabt, viel zu produzieren. Also ich habe Big zum Beispiel genannt, für die haben wir sehr, sehr viel gemacht und produziert.
Also was denn zum Beispiel?
Also eins, was ich selber produziert habe, was wirklich auch viel Spaß gemacht hat, das zu machen, ist eins, wo man mit Vögeln über den Bodensee fliegt. Also es gibt eine Vogelart, wie heißen die nochmal? Waldrappen, genau, Waldrappen. Die sind nahezu ausgestorben, und die sind Zugvögel. Und als Zugvögel müssen die die Winterzugroute lernen. Irgendjemand muss die ihnen beibringen. So, und das heißt, wenn man sie halt züchtet, die und sie freilassen will, dann brauchen die irgendjemanden, dem sie hinterher fliegen können. Normalerweise fliegen die den Eltern hinterher. So, okay, wie machst du das denn dann? Die Forscher, die dieses Projekt eben machen, machen das so, dass die halt mit einem Ultraleichtfluggerät mit diesen gezüchteten Vögeln dann eben über die Alpen fliegen. Und damit haben die dann eben einmal diese Winterzugroute drin und fliegen die dann eben immer unabhängig immer von den Forschern, die sie halt eben quasi als Mutter- oder Elterntiere wahrnehmen. Und damit kann sich dann halt nach und nach eben eine größere Population aufbauen. Und ich hatte dann eben die Möglichkeit, zu dem Ort, wo die sozusagen trainieren, kurz bevor es losgeht, konnte ich eben hin und an diesem Ultraleichtfluggerät, das halt wirklich, das ist einfach nur so ein Gestell mit Rädern dran und oben drüber halt so ein Gleitschirm und hinten ist so ein Propeller dran. Also da ist wirklich nichts, ja. Also nicht einfach irgendwie so dieser Leichtflieger, dieser Segelflieger, der ja irgendwie doch geschlossen ist. Nein, das ist wirklich quasi komplett offen. Und daran konnte ich halt die Kamera befestigen, beziehungsweise zwei Kameras in dem Fall, und den User und auch mich selber dann eben mit auf eine Reise schicken mit diesen Vögeln bei so einem Übungsflug am Bodensee. Mhm. Und das ist einfach wirklich toll. Es ist ein super Gefühl, weil du wirklich mitten in diesem Schwarm drin bist, Im Prinzip könntest du die Hand ausstrecken und die berühren. Und wir sprachen gerade so über Emotionalität. Also es gibt kaum jemanden, der das unberührt lässt, da eben mitzufliegen. Es sind wirklich ganz viele, die dann eben auftauchen, die Brille absetzen und so ganz strahlende Gesichter haben und sagen, boah, das ist so cool. Ich habe selbst Leute gehabt, die irgendwie sagen, ha, ich habe eigentlich Flugangst oder Höhenangst, aber das war toll.
Darauf wäre ich jetzt nämlich auch eingegangen. Für mich ist es auch, wenn ich mir das vorstelle, in so einem Ding zu hängen, ich glaube, ich würde, ich war mal in einem Hochseilgarten, jetzt wird es wieder anekdotisch, wo es so auch so ein Ding gab, wo man dann rausgezogen und dann fallen gelassen wurde, um dann auszuschwingen. Meine Schwägerin meinte zu mir auch, ich wäre davor wie versteinert gewesen. Ich meine, wir reden über 15, 20 Meter oder so. Also solche Sachen machen mir irgendwie eine panische Angst. Und wenn ich mir das so vorstelle, in so einem Fluggerät zu hängen, wow, das ist der Film noch frei verfügbar irgendwo? Kann man sich den angucken?
Ja, das fand ich.
Ja,
also ich gucke es mir meistens über meine VR-Brille selber an. Also ich gucke das, suche das jetzt nicht im Internet raus, aber an und für sich müsste das auf Blick noch frei verfügbar sein.
Sehr schön. Ich werde das mal raussuchen und auf jeden Fall in die Shownotes packen, weil ich finde, es klingt sehr schön. Also gerade auch so Naturfilme, gucke ich, gibt es ja auch verschiedene Features, ob das jetzt bei Oculus ist oder auf YouTube VR, wo man dann einfach wirklich an anderen Orten ist, Wildlife, Flora, Fauna, wie auch immer, wirklich so erleben kann, wie man sonst nicht erleben würde. Das finde ich auch immer wieder faszinierend, die Welt so zu entdecken. Aber gibt es, also das ist jetzt ein sehr, sagen wir mal, spezieller Case, Altrappen waren die Vögel?
Waldrappen.
Waldrappen.
Ah, okay. Im Englischen Northern Bald Ibis.
Ah, okay. Ja, das ist klingt nach einer total direkten Übersetzung. das ist ja nun ein sehr, sehr spezieller Case auch. Habt ihr bestimmte, klar, Journalismus, habt ihr noch andere Themenkomplexe, die euch sehr, also wie drücke ich das am besten aus? Was treibt euch um? Gibt es Dinge, die ihr thematisch nie angehen würdet? Oder was fasziniert euch am meisten? Welche Fälle? Also ihr habt ja ein recht breites Spektrum. Gibt es da etwas, was dominiert inhaltlich? Oder ist es so, whatever comes, wir gucken mal, machen wir das möglich?
Ja, eher Letzteres. Also was gerade jetzt auch im Zusammenhang mit der Pandemie was ich merke, wo halt viel nachgefragt wird, ist, wir kriegen ganz viele Anfragen von Lehrern oder Bildungsinstitutionen, dass die irgendwie Inhalte nutzen können. Also wir haben auch im Bildungsbereich gearbeitet, für den Zeitverlag zum Beispiel, und haben da was gemacht, was halt eben für Schüler eben genutzt wird, eine Schulstunde aus der DDR-Zeit, aber auch mit Museen eben schon zusammengearbeitet. Und gerade werden solche Sachen wirklich sehr nachgefragt, dass irgendwie Lehrer halt natürlich jetzt versuchen, ihren Schülern oder anderen Lernenden eben Inhalte beizubringen und da eben digitale Inhalte suchen. Und das ist gerade, glaube ich, ein Feld, was sehr, sehr spannend ist. Also ich fand das auch schon vorher sehr spannend und die Potenziale, die man VR für das Thema Wissensvermittlung hat, sind sehr groß. Und jetzt gerade durch die Pandemie merke ich, dass da mehr Menschen auch tatsächlich da merken, dass es da einen gewissen Mehrwert gibt, wenn man das eben darüber versucht oder einfach da mal andere Zugänge einfach zu dem Thema bieten kann oder zu gewissen Themen bieten kann, als man das jetzt irgendwie mit, weiß ich nicht, einem ganz simplen Tafelbild, was man jetzt ja nicht aufzeichnen kann, oder Overhead-Projektor oder so. Da ist das halt natürlich einfach ein bisschen.
Werden Overhead-Projektoren eigentlich immer noch benutzt oder nicht? Das ist eigentlich eine Frage, die ich mir... Das ist eine super relevante Frage, gerade im XR-Kontext jetzt
natürlich. Also bin ich mir sehr sicher, dass das der Fall ist, ja.
Ja. Kam mir halt damals, als ich zur Schule gegangen bin, und das war jetzt auch nicht gerade gestern, schon sehr überholt vor. Und naja, gut, so ist das. Wie geht ihr da technisch vor? Also ihr habt solche Anfragen, ihr nehmt primär Dinge mit 360-Grad-Kameras auf. Habt ihr da einen Favoriten oder ist es auch einfach an die Anforderungen gekoppelt, die ihr in den verschiedenen Situationen habt. Und der Output, wie sieht der aus? Also ist es, habt ihr auch eine Form von Interaktivität oder ist es wirklich die, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, nur die Aufnahme?
Mal so, wie immer. Kommt drauf an, meine liebste Antwort. Wow. Also im Journalismusbereich ist natürlich halt so viel auch schnelles Arbeiten und kostengünstiges Arbeiten ist schon relevant. Das heißt, so vom Technischen her arbeiten wir sehr gerne mit den mit Consumer-Kameras, wie zum Beispiel der Insta One X und ähnlichen, weil die einfach sehr, ja, sie sind klein, leicht, man kann sie auch schnell irgendwie wohin mitnehmen. Ja, also wenn du irgendwie im Demo-Bereich unterwegs bist und eine Demo filmst, dann bist du ganz froh, wenn du da nicht irgendwie einen riesen Insta-Titan mitschleppst. Das würde halt überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, so für so ja, Run-and-Gun-Journalismus ist das sowieso total relevant und eben auch sonst ist dann natürlich der Workflow relativ simpel, weil die inzwischen ja sogar so ein Premiere-Plugin haben, sodass du theoretisch sogar direkt das Material bearbeiten kannst und nicht mal mehr stitchen musst. Also das ist einfach für so schnelles Arbeiten ist die einfach total super und ist auch qualitativ total in Ordnung. Das heißt, die nehme ich tatsächlich sehr gerne, also die Insta-Kameras. Ansonsten,
ja? Sorry, nee, erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
genau, ansonsten, eine ganz kritische Frage ist ja auch oft, so gerade beim Podcast, nachdem ich unsere letzte Aufnahme auch ein bisschen versaut habe hier, wie geht ihr mit dem Thema Ton um? Das ist ja auch gerade bei filmischen Aufnahmen, auch bei immersiven Filmen, nenne ich das jetzt mal 360-Grad-Film, ob das jetzt VR 180 oder 360-Grad-Film monoskopisch ist, spielt das ja auch eine große Rolle. Was ist da eure Lösung?
Also, falls du jetzt meinst, ob wir quasi gerichteten Sound haben, das machen wir nicht, sondern tatsächlich schlicht dual Mono oder Stereo oder so, aber jetzt nicht gerichteten 3D-Sound. Wenn es jetzt darum geht, was wir für Technik nutzen, ist im Normalfall so, dass wir mit Funkstrecken arbeiten, das heißt mit so kleinen Ansteckmikros und wir verstecken uns dann irgendwo und rufen unseren unseren Protagonisten oder so die Interviewfragen zu, was natürlich auch immer eine etwas spezielle Situation ist. Aber genau, das ist so. Ansonsten halt so für Atmo-Aufnahmen nehmen wir halt normale Zoom-Mikros zum Beispiel.
Ah, okay, also Zoom-Recorder und
genau. Den, also schon nochmal external Audio, das schon. Also jetzt so die Kameras sind in Ordnung, aber für Sound würde ich sie jetzt nicht.
Ja, es ist auch tatsächlich, also ich bin ja, wenn dann, interessierter Amateur in dem Feld. Ich habe verschiedene 360-Grad-Konsumentenkameras in den letzten Jahren besessen. Und manche Aufnahmen sehen ganz schick aus, sehr lichtabhängig auf jeden Fall. Aber den Ton konnte ich echt immer in die Tonne treten.
Das ist schöne. Also den nutzen wir tatsächlich nur irgendwie zum Synchronisieren halt. Also quasi um Ton und den externen Ton und das Video miteinander zu synchronisieren, im Normalfall. Du hattest vorhin, ist mir jetzt wieder eingefallen, du hattest ja vorhin auch so die Frage gestellt zum Thema Interaktivität. Also auch da kommt drauf an. für das Thema Journalismus ist halt natürlich das Thema Reichweite sehr relevant. Das heißt, da ist dann so eine Frage eben von Zugang. Da ist es dann wirklich eher so der 360-Grad-Film, der irgendwie so über YouTube oder sowas ähnliches auf der Webseite wirklich läuft. Das heißt, es ist dann gar nicht mehr unbedingt so sehr das Video in der VR-Brille. Aber trotzdem kann das natürlich so das Thema Interaktivität da mit eine Rolle spielen. Wir arbeiten zum Beispiel mit VR Directs aus München zusammen, oder auch mit Lucid Web aus Belgien und haben da schon einige interaktive Experiences erstellt, wo man sich eben dann eben selber quasi durchklicken kann. Also zum Beispiel für den RBB haben wir ein Projekt gemacht, gerade so in der ersten Phase des Lockdowns haben wir eben die Leute mitgenommen in die Ausstellungen und Ähnliches, die halt nicht mehr besucht werden konnten. Und haben da zwei Varianten gemacht, einmal wirklich so als durchgängiger Film und einmal als eine interaktive Variante, wo man sich dann eben selber durchklicken konnte, irgendwie zum Beispiel bei einer Ausstellung über Monet, die in Potsdam im Museum Barberini gewesen ist. Da kann man dann eben selber sagen, okay, will ich jetzt in diesem berühmten Seerosengarten mir da eben verschiedene Sachen anschauen. Und dann war eben die Kuratorin dabei, die und Direktorin des Museums, die dann eben Hintergrundinformationen und das alles ein bisschen erklärt hat und eben wirklich verschiedenste Stadien und verschiedenste Orte dann eben auch, wo man eben selber sagen kann, okay, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Will ich nach London, wo er in seiner London-Zeit gemalt hat? Oder will ich in den Raum eben, wie gesagt, mit den Seerosen oder nach Giverny oder wie auch immer? Und was dann eben noch war nicht nur, dass ich eben selber auswählen konnte, welche Szene ich quasi jetzt als nächstes sehen möchte, sondern ich konnte da dann eben auch, oder kann da dann eben auch so die einzelnen Bilder, haben wir da nochmal eingefügt, nicht alle, aber viele, nochmal als 2D-Aufnahme, so dass man quasi sich die nochmal in größer einzeln nochmal anschauen kann. Mit einem einfachen Klick.
Mit einem einfachen Klick. Nee, ich finde solche Touren halt tatsächlich, wenn sie gut gemacht sind, auch echt immer sehr schön. Ne? Gerade jetzt in dieser Zeit, wo du eben nicht, du hast es ja gesagt, der Need kommt ja nicht von ungefähr, ne? Dass man diese Orte eben aktuell nicht besuchen kann und natürlich irgendwie offerieren muss, anders denken muss, wie man solche Angebote verfügbar macht. Aber ich hatte vorhin ganz, ganz am Anfang schon das große Ungetüm aus dem Schrank gelassen zum Thema Storytelling. Das schwang jetzt auch schon immer mal wieder so ein kleines bisschen mit, gerade auch am Anfang unseres Gesprächs. Und den Ball schiebe ich dir jetzt auch direkt, oder das Bündel schiebe ich dir jetzt direkt zu. Wenn wir über Journalismus und VR reden, dann ist natürlich Storytelling wirklich das große Buzzword allgemein in unserer Branche. Wie erzählen wir Geschichten in VR, egal in welchem Kontext, ist es natürlich im Bereich Journalismus unglaublich relevant. Und ich hatte schon verschiedene Gäste, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen und gerade so auf dieser Ebene, wie geht man mit menschlichen Geschichten um? Also Journalismus ist ja auch, hat ja oft eine sehr menschliche, ich bin kein Journalist, das hört man glaube ich auch raus, also eine sehr menschliche Komponente. So, wir erzählen individuelle Geschichten im größeren Kontext, im kleineren Kontext. Wie nähert ihr euch diesen Herausforderungen im Sinne von, wenn ihr eine Geschichte aufbereitet, die Menschen involviert, jetzt nicht nur deskriptiv Kunstwerke beschreibt oder mit Vögeln über den Bodensee zu fliegen, sondern wie macht man eine solche Geschichte erlebbar? Also ihr habt ja auch einige Cases, ob das euer Stasi-Thema ist, ist natürlich dann auch gespielt mitunter, aber da habt ihr, glaube ich, auch mit Zeitzeugen geredet, oder?
Ja, also bei dem Stasi-Projekt haben wir beides gemacht. Wir haben eine Variante, die alleine mit Zeitzeugen spielt und eine eben basierend ist eben auf umfangreichen Recherchen und auch Zeitzeugeninterviews, die wir dann eben quasi in ein Drehbuch gegossen haben, was dann mit Schauspielern umgesetzt worden ist. Aber tatsächlich ist es für, du brauchst ja immer Menschen, die dann mit der Kamera sprechen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie das wirklich komplett programmierst und mit CGI arbeitest, brauchst du ja immer irgendwie Menschen, die dann in die Kamera sprechen. Und das ist tatsächlich eine besondere Herausforderung, weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir verstecken uns dann und rufen die Fragen aus dem Versteck zu. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig spezielle Situation, mit der Menschen echt unterschiedlich umgehen können. Also klar, es gibt Leute, die sind da total Profis, so Fernsehprofis, die können ohne Probleme in so eine Linse hineinsprechen. Aber für Leute, die das nicht gewohnt sind, ist das schon sehr irritierend. Man steht da eben davor und da kommt ja nichts zurück. ja, also okay, wir sprechen jetzt auch gerade und können uns gegenseitig nicht sehen, aber so zumindest so die direkte Antwort von dir, ich höre vielleicht irgendwie ein Lachen oder so, das ist einfach was anderes, als wenn ich eben alleine vor so einer Kamera stehe und in dieses Kameraauge sprechen soll und am besten noch irgendwie eine emotionale Geschichte erzählen soll. Das ja, hat schon auch was einfach mit ein bisschen Fingerspitzengefühl zu tun, mit diesen Menschen eben umzugehen, die ein Stück weit einfach vorzubereiten und mit denen zu sprechen. Manchen fällt es auch so total leicht, einfach vielleicht, weil sie einfach grundsätzlich eine so emotionale Situation irgendwie erlebt haben, die sie erzählen wollen. Ja, das ist, für manche ist das auch eine Übungsfrage. Bei manchen merkt man einfach, dass es schwierig ist. Und was wir dann eben normalerweise machen, ist, dass wir noch ein Audio-Interview führen, also quasi nur den Ton aufnehmen. Da sind die meisten Menschen einfach etwas entspannter, weil sie halt eben keine Kamera haben, die auch noch guckt, was sie so tut. Und kombinieren das so quasi mit B-Roll, mit Schnittbildern von diesen Menschen. Das heißt, eben Videos, wo sie etwas tun, wo man sie eben sieht, sodass man quasi zuordnen kann, wer gerade spricht. Das ist natürlich wichtig, dass man eben als Nutzer, als Zuschauer weiß, wer spricht denn gerade mit mir, wenn ich nur den Ton höre. Wo sie aber eben jetzt nicht irgendwie einfach nur davor stehen und die Lippen bewegen oder so. Also dass ich quasi einfach sagen kann, ich lege diesen Ton von diesem Audio-Interview, was ich geführt habe, wo sie etwas emotionaler, vielleicht freier erzählen, lege ich dann eben unter Bilder, die zu dieser Person eben passen, zu diesem Protagonisten. Wenn es halt eben wirklich so ist, dass diese Leute sich so unwohl vor der Kamera fühlen, dass ich merke, okay, ich krieg's nicht anders hin. Also ich hatte eine Situation mit einem, der in Albanien einem Protagonisten, der in einem Bunker lebt, Tattoo-Artist ist, und das ist total cool. So, also der hat sich so einen Bunker als Tattoo-Studio umgebaut. In Albanien gibt es einfach wahnsinnig viele Bunker, tausende davon. Und der hat sich so einen Mini-Bunker eben als Tattoo-Studio umgebaut. Und der war eigentlich ein total cooler, spannender Typ, aber sobald du irgendwie ein Mikrofon auf ihn gerichtet hast, hat er keinen geraden Satz mehr rausbekommen, weil es einfach nicht sein Ding war. So, der konnte sich gut mit dir unterhalten und war alles schön, aber sobald irgendwie so der Record-Button gedrückt war, war es mit ihm vorbei. Und da habe ich halt wirklich einfach Bilder aufgenommen von ihm in diesem Studio. Das war auch schon spannend genug. Und habe dann eben so die Geschichte eben erzählt. Das war nur ein Teil davon. So, da ging es eben tatsächlich in dieser Story, ging es um Albanien und das Land der vielen Bunker und wie diese Bunker halt jetzt genutzt werden. Das war halt einer von mehreren.
Krass, ich versuche mir das gerade vorzustellen, also den Bunker-Tattoo-Artist, das ist, muss ich mir vielleicht auch mal angucken. Hattet ihr schon mal, du oder deine Kollegen, vielleicht dann eben, dass du von deren Erfahrung auch berichten kannst, schon mal einen Moment, wo ihr gemerkt habt, es werden hier Grenzen überschritten durch diese Erzählform, also sowohl bei euren Darstellern vielleicht, aber auch bei euch persönlich im Sinne von, ja, oh wow, das kann ich so nicht zeigen oder hier mache ich nicht mehr mit, das geht zu nah?
Da geht es ja auch so um das Thema, was sehr schnell aufkommt, so, okay, was darf man mit diesem Medium machen, was ist irgendwie verantwortlich, mit diesem Medium zu erzählen, und ich bin da immer sehr zurückhaltend, das wirklich auf dieses Medium zu beziehen. Meiner Meinung nach muss man einfach immer, egal um welches Medium es geht, aufpassen und Verantwortung übernehmen dafür, was man erzählt und wie man diesen Inhalt erzählt. Also ich kann eine Geschichte in VR total unemotional machen und im Video oder im Audio ist die gleiche Geschichte, erzähle ich sie irgendwie so, dass die Leute einweise anfangen zu weinen. Ja, also auch ein Podcast kann ja auch was wahnsinnig Intimes sein, dadurch, dass ich jemanden so, wenn ich zum Beispiel über Kopfhörer höre, dass die wahnsinnig intim und direkt ins Ohr gehen und sehr persönlich sind und einen dann eben emotional total berühren. Und wir hatten das eben so, zum Beispiel gerade so dieses, bei dieser Stasi-Geschichte, weil wir das halt auch vielen Leuten gezeigt haben, kann ich das ganz gut vergleichen. Es gibt einfach, es gibt nicht die Reaktion da drauf. Es gibt Leute, die dann, wenn sie da befragt werden, also man in dieser, um das kurz zu erklären, man erlebt quasi eine Situation, wo man in die Rolle eines Stasi-Häftlings schlüpft. Also man steht in der Zelle, man wird eben auch befragt und ähnliches. Und wir hatten da eben Leute, die dann bei diesen Befragungen gesagt haben, so das dann abgesetzt haben und hinterher gesagt haben, so ja, mein Gott, was interessiert mich das? Ich kann mich ja einfach umdrehen, ja, weil das ja nicht interaktiv ist, sondern es ist ein VR-Film, der halt einfach abläuft so. Also der reagiert jetzt nicht auf das, wie du reagierst als Nutzer beim Zuschauen. Das heißt, natürlich kannst du dich einfach umdrehen und an die Wand gucken und sonst wohin gucken und es macht keinen Unterschied, ja, also was dann im Prinzip die Illusion bricht. Das heißt, die gingen da raus und waren halt total unberührt davon und haben das halt total technisch gesehen. Und wir haben aber auch andere Situationen gehabt, wo Leute halt sehr emotional darauf reagiert haben. Also es ist halt einfach was sehr Persönliches. Und eine Frage davon, wie sehr man sich auf die Inhalte einlässt. Deswegen ist es einfach eine Sache, wo, nur weil ich jetzt sage, dass es sehr persönlich ist und dass man da unterschiedlich darauf reagiert, heißt das jetzt nicht, dass ich sagen würde, du kannst alles machen und keine Ahnung, du kannst sogar bei den größten Kriegsverbrechen die Kamera hinstellen und das dann irgendjemandem aufsetzen. So, das sehe ich genauso wenig, ja, aber das ist was, was einfach generell eine Frage von Medienethik ist und sich aus meiner Sicht eben nicht alleine auf das Medium beschränkt, sondern was ganz generell gilt für jede Form von Bericht, Reportage, was auch immer man eben journalistisch oder auch nicht journalistisch liefert, um es Menschen zu erzählen.
Die Illusion dessen, dass also VR einen ungeschönten Blick auf die Dinge erlaubt, ne? Das wird ja gerne mal so erwähnt von Menschen, ne? So von wegen, ich bin dort, das ist wirklich so, der erteilst du so dann also eine Absage. Ja? Das ist jetzt, Propaganda ist ja auch möglich oder emotionale Steuerung, höre ich da gerade raus.
Ja, also das ist ja was man jedem neuen Medium erstmal zuschreibt. So. Also erstens macht man sich bei jedem Medium erst mal Gedanken so, okay, damit kann man Menschen manipulieren und das ist total gefährlich, ja, und das andere ist so, dass man sagt, so, ja, jedes neue Medium ist dann auch das, wo man dann sagt, so, ja, jetzt kann man die Realität genauso abbilden, wie sie ist. Also auch als die ersten Fotos so vor 200 Jahren quasi gemacht worden sind, da wurde dann gesagt, so ja, damit kann man ja jetzt die Realität wirklich so abbilden. Und hat dann aber schnell festgestellt, ja, es ist trotzdem eine Frage von Framing und also ganz abseits von dem Thema Deepfakes und ähnliches und Photoshop ist ja schon wirklich alleine die Frage eben, ja, wie von Winkel, von Kameraposition, von Ausschnitt und so weiter, womit man eben ein Bild ja verändern kann und immer auch ja das, worauf man die Kamera richtet, das ist immer eine Form von Auswahl. Aber ja, ich habe am Anfang auch gedacht, so wow, voll cool, damit kann man jetzt zeigen quasi die Realität, wie sie ist, und so aus journalistischer Sicht auch 2016 war das ja schon ein Thema, so mit, okay, es werden jetzt nur, damals war ja groß die Flüchtlingswelle, es werden irgendwie, sind gefakte Bilder oder so. Und ich dachte dann so, okay, cool, damit kann ich dann jetzt ja wirklich zeigen, dass es wirklich so ist, weil man kann es ja sehen. Du kannst dich in alle Richtungen umschauen und du siehst doch, dass es so ist. Und ich war dann eben auf Lesbos und habe da ankommende Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen gefilmt und musste dann leider feststellen, dass die Leute trotzdem, also diejenigen, die eben das nicht glauben wollen, die glauben es auch, die kannst du nicht davon überzeugen, dass es anders ist, nur weil du ihnen das 360-Grad-Bild hinstellst. Die sagen dann so, ja, du hast das eine Flüchtlingsboot gefilmt, wo halt Frauen drin waren.
Und wo all die Faktoren, die in Frage gestellt werden, dann egalisiert sind und damit könnte es gestaged sein. Oder es hat Glück und die Realität, ja, ein bisschen wünscht dir was. Ne? So, sieht doch ganz anders aus.
Also die sagen halt wirklich so, wie gesagt, wenn jemand das nicht glauben will, dann überzeugst du ihn nicht deswegen, der findet dann irgendwelche anderen Ausreden oder Erklärungen dafür, dass die Realität eben seiner Meinung nach doch nicht so ist, wie du es eben dargestellt hast, obwohl du dir denkst, ja, aber guck dich doch um, du siehst da, dass da 5 Boote gleichzeitig anlanden und dass da riesen Chaos ist und es wirklich eine furchtbare Situation ist und sich doch niemand irgendwie freiwillig in so ein Boot begeben würde, wenn er nicht wirklich muss. So, aber dadurch habe ich relativ schnell gelernt, dass das ist eben nicht vom Medium abhängt, so dieses Thema, ja, Realität abzubilden, auch nicht mit Virtual Reality,
sich so verändert. Es ist also nicht per se automatisch die Wundermaschine, die Empathiemaschine von der Chris Milk von, ich glaube inzwischen heißen sie Within oder so, immer geredet hat. So von wegen, ja, wenn du das aufsetzt, dann wirst du automatisch alle Sorgen aller Menschen nachvollziehen können, weil du in ihren Schuhen steckst.
Ein Stück weit natürlich schon, aber man muss dafür auch eben offen sein. Also natürlich kann ich ein Stück weit das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, wie die Situation eben für jemand anderen ist, was jemand anders erlebt hat oder erlebt. Aber ich muss dafür offen sein für diese Erfahrung.
Ja, gerade für solche neuen Technologien und Medien, die jetzt so aufkommen. Und du hast es ja auch vorhin schon erwähnt, ein großes Thema, auch bei immersivem Journalismus, ist ja auch Reichweite. Was muss sich deiner Meinung nach noch ändern damit? Oder anders gefragt, ist VR, 360-Grad-Content, auch AR-Experimente, wie sie zum Beispiel New York Times macht, in ihren Artikeln eingebettet, ist das überhaupt eine sinnvolle Ergänzung für den Journalismus?
Das denke ich
schon. Jetzt haben wir die awkward silence, von der ich vorhin gesprochen habe. Sorry.
Also manchmal denke ich halt mal kurz einen Moment nach. Aber nee, das denke ich schon, dass es eine sinnvolle Ergänzung ist und sein kann. Also Journalismus, das ist jetzt dann vielleicht auch ein bisschen pathetisch, aber und ein bisschen das idealistische Bild. Aber natürlich kann Journalismus nicht nur aus den Reichweitenkrachern bestehen. Also so die so relevante Geschichten, also das heißt jetzt, das soll jetzt wiederum nicht heißen, dass irgendwie relevante Geschichten jetzt alle keine Reichweite haben. So, ne? So darum auch nicht. Es ist jetzt auch wiederum nicht so, dass alles nur irgendwie so Geschichten sein müssen über DSDS und GNTM und die Kardashians, ja. Womit man natürlich halt gut Klicks irgendwie generieren kann oder mit den Auslassungen von Donald Trump. Das ist halt einfach natürlich vorhersehbar, dass das ist, aber eben, wo du die New York Times erwähnt hast, was ja durchaus inländische Medien eben machen, ist halt auch einfach mal Experimente zu machen, wie man eben spannende journalistische Darstellungsformen machen kann, um Inhalte zu vermitteln. Ich finde schon, dass es auf jeden Fall seine Berechtigung hat und auch sein Publikum hat.
Was glaubst du, muss noch passieren oder wird es passieren, dass das Thema nochmal, wir haben ja vorhin über Halbzyklen geredet, so ein bisschen mehr Anerkennung für die Arbeit in dem Feld, dann mal weniger. Glaubst du, da passiert nochmal etwas? Und wenn ja, was muss passieren, dass es passiert? Also mehr Aufmerksamkeit seitens, nennen wir es mal Mainstream-Reichweiten. Ne? Du hast gerade zwar gesagt, Reichweite ist nicht alles, aber dass sich dieses Medium VR, aber auch AR, das gesamte Spektrum, meine ich damit, aus dem XR-Feld etabliert. Was glaubst du, muss passieren?
Ich bin eigentlich ganz froh, wenn es nicht nur irgendwie die ganze Zeit gehypt ist, weil was dann ja passiert ist, dass dann halt irgendwie ganz viel irgendwie gemacht wird, einfach nur um des Machens willen. Ja, das ist, finde ich, dass es eigentlich so am schwierigsten ist, wenn man halt einfach nur Sachen macht, einfach nur, weil man cool sein will. Also von daher kann ich auf diese Form des Hypes kann ich gut verzichten. Ich bin halt gespannt, was Apple jetzt macht. Die haben ja vor kurzem so verkündet, dass sie sich doch irgendwie mehr in dem Feld engagieren und egal, wie man jetzt zu Apple steht, ob man das jetzt gut findet oder ob man das verabscheut, da gibt es ja auch irgendwie nur 0 oder 1. Jedenfalls, da bin ich schon einfach gespannt, was da passiert, weil natürlich, wenn Apple da was rausbringt, eine Brille rausbringt, dann wird das auf jeden Fall ein relevanter Punkt sein. Also das ist auf jeden Fall dann spannend, was das nochmal dann für einen Schub geben wird. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Wobei, ich meine, man hat es ja bei den Google Glasses mitbekommen, dass es halt eben doch nicht einfach so nur ist, irgendwie, okay, ich entwerfe jetzt eine Brille und dann finden das alle cool. Die war ja eigentlich grundsätzlich von der Idee her gut angedacht, aber natürlich halt einfach schwierig, weil es für die Menschen dann irgendwie seltsam war, dass sie nicht wussten, okay, nimmt mein Gegenüber mich jetzt auf, was erfährt er jetzt eigentlich alles gerade über mich und so. Also das ist dann auch eine gesellschaftliche Frage, was für Regeln dann in der Gesellschaft gelten, wie die Menschen damit eben umgehen. Und wie diese Brille dann designt wird, um dieser gesellschaftlichen Konvention oder den noch nicht vorhandenen gesellschaftlichen Konventionen da zu begegnen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was interessant sein wird zu beobachten.
Ja, ich bin ähnlich gespannt wie du, also gerade auch, ob und was Apple tut. Du berufst dich ja auf die Gerüchte, die jetzt gerade so richtig schön hochkochen mit die erste VR-Brille, die Apple wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr rausbringen wird. 8K-Display, 12 Kameras, pipapo, alles drin, aber dann auch für irgendwie, man munkelt einen Preis um die $3,000 als erst so ein First Stepping Stone für Apple in diesen Markt hinein. Ich bin sehr gespannt, ob diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen. Man hört ja immer wieder Gerüchte um Apple und die Technologien und Produkte, an denen sie arbeiten, Autos beispielsweise, ja. Fernseher, gab es ja alles schon. Ja. Aber es ist ja in der Branche auch ein offenes Geheimnis, dass Apple seit vielen, vielen Jahren in diesem Feld aktiv ist, auch entsprechend Firmen einkauft und dabei nicht sehr schüchtern ist und auch recht gut Geld raushaut. Und ich bin auch ganz bei dir, wenn es darum geht zu sagen, ja, okay, das könnte eine Dynamik entwickeln, weil macht man sich nichts vor, Apple als Marke hat in diesem Hardware-Consumer-Bereich einfach, das ist immer noch führend. Es gibt keine andere Marke, die so einen Effekt erzielen könnte. Aber ich bin gespannt, wie die Realität aussieht.
Ja. Ich meine, was anderes, was natürlich so, was im Prinzip schon passiert ist, um das Thema irgendwie zu befördern, ist eben jetzt diese Pandemie natürlich, also wir haben es ja eben immer mal wieder so ein bisschen angerissen, aber natürlich hat die Pandemie dazu nochmal zu einer höheren Nachfrage geführt. Bildung, wie gesagt, ist jetzt gerade ganz groß, dass wir halt immer wieder gefragt werden, so nach Materialien, die man eben im Bildungskontext verwenden kann, eben weil die Menschen jetzt durch die Pandemie andere Formen eben suchen müssen. Und da bietet sich VR einfach so wahnsinnig an, weil du eben dadurch an Orte gehen kannst, wo du normalerweise sonst nicht hin kannst. Und das ist halt jetzt in einer Situation, wo du halt nicht viel raus kannst, wo viele Orte, die normalerweise offen haben, eben zu sind, das kannst du halt den Leuten jetzt bieten. Also im Prinzip hat es schon auch aus unserer Erfahrung durchaus nochmal einen gewissen Schub gegeben.
Ganz anekdotisch kann ich auch nur hinzufügen, ich benutze meine VR-Brillen aktuell auch so viel wie, glaube ich, noch nie zuvor in meinem Leben. Das liegt aber auch daran, dass es einfach inzwischen deutlich bessere Angebote gibt als noch vor ein paar Jahren, inhaltlicher Natur. Aber wenn wir schon über Zukunft reden und das beflügeln durch eben diese Pandemiesituation, die wir alle, glaube ich, wir sind uns alle, ich lege dir das jetzt in den Mund, aber einig, dass wir uns andere Hebel für diese Entwicklung gewünscht hätten. Aber wie siehst du die Zukunft? Was wünscht ihr euch? Sind interaktive Medien, wir hatten das schon so ein bisschen im Vorfeld mal besprochen, so computer-generated VR, sind das für euch Themen, die jetzt vielleicht auch im Zuge dessen entstehen bei euch, oder ist das alles sehr weit weg? Zu viel Gelaber gerade, was wünscht ihr euch für die Zukunft, für die nächsten Jahre, oder du dir, nicht, dass du jetzt stellvertretend für alle auf den Tisch haust, sondern wie siehst du die nächsten Wochen, Monate, Jahre?
Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir noch weiter so spannende Geschichten eben erzählen können, dass wir eben auch gerade Zeit bekommen irgendwie zur Konzeption, auch gerne, gerade so der Bildungsbereich, das finde ich einfach wahnsinnig spannend, was man da eben machen kann, sei es jetzt eben so eine DDR-Schulstunde nachzuerleben oder andere Dinge, also in dem Bereich weiter Stories zu entdecken und zu erzählen, finde ich, ist auf jeden Fall was ich sehr interessant finde. Ich muss die nicht als computergenerierte Situationen erleben, auch wenn ich selber sehr gerne Computerspiele spiele. Aber tatsächlich finde ich die Realfilmbegegnung in dem Kontext tatsächlich spannender als jetzt irgendwie so einem computergenerierten Avatar gegenüberzustehen. Also ich möchte gerne lieber echten Menschen gegenüberstehen, deren reale Emotionen erleben und weiter erzählen, als das über eine computergenerierte Figur zu machen. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend finde, ist eben so diese Form der interaktiven Formate, auch wenn die Storytelling her, was wir vorhin hier hatten, durchaus nochmal herausfordernder ist, weil du natürlich gucken musst, okay, wie erzähle ich denn diese Geschichte so, dass ich nicht aus Versehen irgendwie die Nutzer versehentlich den Anfang, das Ende schon am Anfang triggern können. Ja, also das ist ja dann quasi so das aus dem Gaming-Bereich natürlich, wo man dann eben so Techniken eben sich abschauen muss ein Stück weit, wie man das eben so erzählt, dass man in sich abgeschlossene Geschichten zum Beispiel hat. Da war das zum Beispiel mit Kuba, wir waren auf Kuba und haben da eben ein interaktives Format gemacht, wo man eben selber die Insel entdecken kann. Da ist es relativ einfach, weil ob du jetzt zuerst nach Havanna gehst oder zuerst ins Inselinnere und dir da auf dem See herumfährst oder an den Strand gehst, das ist relativ egal. kann jedes Erlebnis ganz gut für sich stehen. Sowas ist ein ganz gutes Übungsfeld. Aber das eben weiter auszubauen und da mehr eben über dieses interaktive Storytelling zu erzählen, das fände ich auf jeden Fall persönlich wahnsinnig spannend und interessant.
Ja, die Zukunft bleibt spannend auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr noch alles rauszaubern werdet an verschiedenen Projekten. Ich muss auf jeden Fall, habe ich gerade schon gemerkt, mir noch mal ein paar Sachen angucken. Ich war in letzter Zeit, was so 360-Grad-Content angeht, immer ein bisschen lazy, aber ich gelobe Besserung. Ich würde dann mit Blick auf die Zeit jetzt auch zu unseren Endfragen überkommen, zu diesen Quickies, die dir, wie du mir, jetzt oute ich dich, gesagt hast, die größten Sorgen machten in dem Dokument. Es sei denn, du hast jetzt noch ein wunderbares Schlusswort, das ist irgendetwas, was du unbedingt loswollen möchtest.
Ach Mist, das heißt, jetzt müsste mir nur ein ganz perfektes Schlusswort einfallen und dann würdest du das
ja abschalten? Aus dem Stegreif. Nein, es ist egal.
Tatsächlich, bin ich bei den Schlüssen, das ist immer das, was mir am schwersten fällt, ganz egal, was ich habe, egal, ob ich jetzt einen Artikel schreibe oder ein normales Video in Anführungszeichen mache oder 360-Grad-Content, ist das Ende, finde ich, immer am schwierigsten. Irgendwie so etwas zu finden, was das Ganze dann nochmal abrundet, ist gar nicht so leicht.
Das stimmt tatsächlich, ja, so diesen Schlusspunkt zu finden und dann natürlich auch on point mit einer Aussage, das ist jetzt der Kern, bitte nehmt das mit. Schwierig, gerade wenn es so offen ist wie ein Podcast, der sich dann auch natürlich gesteuert über Fragen, aber eher in so ein Gespräch begibt.
Eigentlich. Aber einen Punkt habe ich tatsächlich doch noch, und zwar, du hattest es ja vorhin so ein bisschen anklingen lassen, so das Thema so, dass da irgendwie kein so guter Content war. Und das ist halt irgendwo so aus meiner Sicht eigentlich das, was eigentlich so ein bisschen ein Problem des 360-Grad- und VR- und XR-Feldes generell war und zum Teil noch ist, dass der Angang sehr viel eben immer war von der technischen Seite. Du hast mich jetzt auch zuerst gefragt, so, ja, wie macht ihr das denn technisch? Welche Kamera benutzt ihr? Oder eben auch so war so, okay, was sind das für Brillen? Was können die alles? Ach, und zig Kameras und so weiter. Man guckt so viel auf diese technischen Möglichkeiten und dann hat man die tolle Technik da, die kann alles Mögliche und wird immer besser und immer cooler und voll das Gadget. Ja, egal, ob ich jetzt auf die Produzenten oder als auf die Nutzerseite gucke, also egal, ob ich jetzt sage, die Kameras oder die VR-Brillen, aber der Content ist nicht da. Und das, wofür sich die Leute interessieren, ist ja am Ende nicht das Spielzeug, so die Technik, sondern was die Leute interessiert, ist der Inhalt. Wenn ich jetzt einen Computer benutze, okay, den benutze ich zum Arbeiten oder halt zum Computerspiele spielen oder so, aber ich benutze den Computer nicht nur, weil er ein Computer ist. Und natürlich will ich da eine geile Grafikkarte drin haben, wenn ich ein Computerspiel zocken will. So, von daher ist die relevant, aber die geile Grafikkarte ist relevant für den Inhalt, ja, also für das Spiel. Ich kaufe mir die Grafikkarte, also die meisten Menschen jedenfalls kaufen sich die Grafikkarte nicht nur, um eine Grafikkarte zu haben. Vielleicht abgesehen von Leuten, die halt irgendwie Overclocking spannend finden.
Oder Bitcoin-Mining machen oder so. Naja, keine Ahnung.
Und das ist halt einfach der Punkt, dass spannender Content da sein muss. Und Sachen, die halt einfach die Menschen bewegen und interessieren und so weiter. Und das Erste, ja, du hast mich vorhin gefragt nach deinen ersten Experiences. Und oft waren die allerersten Experiences ja welche, die sich gedreht haben um Horror, so, und ich bin echt kein Horrorfan. Und dann wurde ich da geschnallt irgendwie auf so einen Rollstuhl und irgendwie durch so eine gruselige Klinik gefahren. Und das ist dann irgendwie für Leute, die Horrorfilme toll finden, ist das vielleicht super, aber halt irgendwie für Leute, die Horrorfilme nicht so toll finden, ist das total abschreckend. Oder halt so, keine Ahnung, Achterbahn. Das waren ja so die Sachen, die halt ganz am Anfang als erstes produziert worden sind. So, okay, ist natürlich, einerseits finde ich das richtig, einfach mal zu gucken, was man machen kann. Aber es gab da irgendwie gerade am Anfang zu wenig Sachen, die für Nutzer einfach wirklich toll waren, gut konzipiert waren, gut durchdacht waren. Einfach für die spannende Inhalte produziert haben und die Nutzer vergessen lassen, dass sie eine Brille aufhaben.
Siehst du, das ist doch wirklich ein schönes Schlusswort. Content is King. Nein, ich bin da auch ganz bei dir. Und ich finde, das wirklich ist eine sehr, sehr wichtige Beobachtung, dass Technologie nicht zum Selbstzweck da sein sollte. So, das ist natürlich das klassische Henne-Ei-Problem. Ne? Wir haben jetzt dies, was machen wir damit? Und dann findet sich das irgendwann. Aber das, ja, das bringt es auf den Punkt, würde ich sagen. Ja. Bist du zufrieden mit deinem Schlusswort?
Total.
Ja. Gut, dann würde ich jetzt die Quickies abfeuern.
Doch noch, ich dachte, ich hätte es geschafft, da drum rumzukommen.
Nein, keine Gnade. Hast du schon mal reingehört, wie das abläuft, oder soll ich es erklären?
Erklär es bitte.
Es ist ganz einfach, ich stelle dir drei Fragen, die sind super easy und die beantwortest du im Idealfall relativ knapp. Wenn es länger wird, habe ich auch keine Bauchschmerzen mit, aber die Idee heißt ja Quickies, ne? So, ist eine schnelle Beantwortung.
Ich versuch's.
Du schaffst das, ich glaube fest an dich. Ich musste gerade auch an dieses Horrorvideo denken, Catatonic hieß das, das war grauenvoll. Ich, VR und Horror, furchtbar. Kriegst du mich auch mit an den Herzkoller. So, bist du bereit?
Nein, aber mach trotzdem.
Ja, ich bin auch echt gemein, ne? Okay, losgelöst, und bleiben wir dabei, von allen technischen Faktoren, ne? Egal welche Plattform, whatever, welche Brille. Wenn du im Metaverse, in der virtuellen Realität, einen Avatar hast, der sein könnte, was du dir vorstellst, was wärst du dort? Was würde dich darstellen? Wie würdest du dich darstellen?
Das ist genau das Problem. Ich habe schon früher so bei Rollenspielen, wo du deinen Charakter designen kannst und ganz viel machen kannst, so die Nasenlänge verändern und die Kinngröße und sowas, habe ich Stunden damit verbracht, den Charakter zu, also tatsächlich mehr in die Charakterdarstellung gesteckt, als ich dann irgendwie im Spiel verbracht habe, so ungefähr. Und wahrscheinlich würde ich ganz lange an dem Charakter sitzen und gar nicht mehr ins Metaverse gehen.
Du hängst einfach im Editor fest. Forever. Genau. Oh ja, okay, das ist eine gute Antwort. Okay, bleiben wir bei Content is King. Was ist die beste XR-Experience, also wirklich egal, VR, AR, 360-Grad-Content, die du bis dato erlebt hast?
Auch das finde ich einfach sehr schwer zu beantworten.
Das ist gemein, ne?
Ja, also was ich toll fand, war die Experience, ist vielleicht ein bisschen biased, weil wir dann auch mit beteiligt waren vom BDR und um das Thema Mining, als die letzte Mine geschlossen worden ist in Deutschland. Und da gab es eben mehrere Experiences, die sie gemacht haben. Einmal eben 360-Grad-Video von uns produziert, wo man einen Bauarbeiter, Bergarbeiter begleitet unter Tage und der einem so seine Sicht auf diese Situation eben erzählt. Und es gibt aber auch ein Spiel, wo man wirklich so auf so einer Rüttelplatte steht und Kohle hacken kann und so quasi wie vor mehreren hundert Jahren. Und auch noch weitere Experiences da drumherum. Und das finde ich einfach so spannend, weil es eben zu diesem Themenkomplex so diese verschiedenen Zugänge bietet und es eben nicht nur diese eine Experience ist, sondern eben verschiedene Varianten, wie man das erleben kann, dieses Thema.
Okay, letzte Frage, dann bist du erlöst. Was machst du, wenn dieser gesamte XR, Extended Reality Themenkomplex von heute auf morgen weg ist? Eigentlich steht die Antwort in eurem Firmennamen. Ihr macht ja trotzdem Videos, aber wie sieht deine Antwort aus?
Ja, richtig. Also es wäre zwar sehr traurig, weil es eben wirklich ein spannender Bereich ist, womit man einfach spannende Geschichten erzählen kann. Aber ich würde immer noch weiter Geschichten erzählen können, eben im klassischen Videobereich, wo wir mit ganz normalen Kameras arbeiten. Mit nur einer Linse.
Mit einer Linse, oh mein Gott.
Ja, nur eine statt sechs. Verrückt.
Irre, Sachen gibt's. Ja, das wär's von meiner Seite auch gewesen. Du hast schon ein wunderschönes Schlusswort formuliert und mir bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank, Susanne, für deine Zeit, dass du dich von mir hast mit Fragen löchern lassen, dir diese Zeit genommen hast. Und ja, ich hatte Spaß. Schön, dass du da warst und ich hoffe, unseren Zuhörern geht's ähnlich.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
In dem Sinne, ciao und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.